Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Mein Name ist Eric Graydon. Heute ist der 20. Mai. Wir haben 8 Uhr morgens. Auch heute spreche ich wieder mit Marcel Fratscher, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hier in Berlin. Guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Herr Graydon.
Wir haben uns heute 3 Themen vorgenommen. Einmal die große deutsch-französische Einigung vom Montag in Sachen Post-Corona-Konjunkturpaket, die je nachdem, wo man wohnt, entweder ein Befreiungsschlag historischen Ausmaßes oder ein Verrat historischen Ausmaßes ist. Dann die für viele natürlich drängende Frage, wenn ich jetzt meine Arbeit verloren habe oder wenn mein Arbeitgeber in Zukunft pleite gehen sollte, gerade auch für junge Arbeitnehmer. Was bedeutet das für mich? Was kann ich dann sinnvoll tun? Und dann zum Ende ein Blick an die Börse, beziehungsweise die Frage, ob sich dieser Blick an die Börse überhaupt noch lohnt. Fangen wir mal an mit dem großen M&M-Plan. Emmanuel Macron, Angela Merkel haben am Montag einen Plan präsentiert, der Unterstützer sehr, sehr glücklich und Kritiker sehr, sehr wütend gemacht hat. Um den Plan kurz zu umreißen: um den Wiederaufbau nach der Corona-Krise zu finanzieren, würde sich die EU-Kommission 500 Milliarden Euro, also eine halbe Billion, an den Finanzmärkten holen, und zwar über Anleihen, und das dann über Jahre hinweg aus dem EU-Haushalt zurückzahlen. Die Staaten müssten, damit das funktioniert, auch entsprechend mehr in den EU-Haushalt einzahlen. Neu daran wäre vor allem, dass sich die EU als Ganzes Geld leihen würde. Fangen wir vielleicht mal mit einer Runde Abgrenzung an. Warum sind das jetzt nicht diese berühmt-berüchtigten Corona-Bonds?
Ja, erst einmal ist dieser Wiederaufbaufonds, den Merkel und Macron jetzt beschlossen haben, ein ganz wichtiges Signal der Solidarität und auch der Vernunft. Und ich komme gleich drauf, wieso das jetzt alles nicht so dramatisch ist, wie das manche Kritiker gerne darstellen. Und es ist keine Corona-Bonds, weil sie letztlich nicht bedeuten, dass wir Deutschen dafür gerade stehen müssen, direkt dafür gerade stehen müssen, wenn beispielsweise Italien in eine Staatspleite laufen sollte. Und das war ja immer die Sorge der Kritiker der Eurobonds. Die haben gesagt, ein Eurobond ist im Prinzip eine Anleihe, die aufgenommen wird, gemeinsam aufgenommen wird, und das Geld wird dann unter allen Mitgliedsländern verteilt. Aber wenn jetzt ein Land, also beispielsweise Italien, sagt, nee, wir zahlen unseren Anteil dieser gemeinsamen Anleihe nicht zurück, dann muss Deutschland und Frankreich und alle anderen dann für Italien zurückzahlen. Das war der Horror mancher Kritiker, die sagen, es kann doch nicht sein, dass wir dann für Italien dafür gerade stehen müssen. Und das ist dieser Wiederaufbaufonds eben nicht. Denn hier geht es darum, dass sich die Europäische Union Geld leiht von den Kapitalmärkten. Und wenn jetzt beispielsweise Italien nicht zurückzahlen sollte, ja, damit wird das, die Europäische Union nimmt das Geld auf, 500 Milliarden Euro, gibt das dann an die Mitgliedsländer raus. Übrigens geht auch ein großer Teil davon an Deutschland, jetzt nicht nur an Italien. Und wenn dann Italien sagen würde, so, wir können aber jetzt unseren Anteil da nicht mehr zurückzahlen, dann steht Deutschland dafür eben nicht gerade, sondern dann haben diese Anleihe gekauft haben, eben Pech gehabt. Dann müssen die dafür haften. Und das ist dieser große und wichtige Unterschied. Es ist keine gemeinsame Haftung. Und eigentlich ist dieses Konzept Wiederaufbaufonds auch nichts Neues, denn die Europäische Union gibt schon seit vielen Jahren immer mal wieder Anleihen aus, sehr geringes Niveau, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was nationale Regierungen machen. Also da ist eigentlich nichts Neues dabei. Was wirklich neu ist, ist die Größenordnung, dass man jetzt sagt, die EU nimmt nochmal zusätzlich 500 Milliarden Euro zum normalen Budget auf. 500 Milliarden Euro, das sind ungefähr 1% der Wirtschaftsleistung der Europäischen Union. 1%. Das ist jetzt nicht nichts. 1% der Wirtschaftsleistung, das sind in Deutschland 30 Milliarden Euro. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was die Bundesregierung ausgegeben hat im Wirtschaftsstabilisierungsfonds und in anderen Maßnahmen, dann sind wir bei über 1.000 Milliarden Euro, die Bundesregierung alleine in die deutsche Wirtschaft steckt. Also vergleichen Sie das mal, 30 Milliarden Euro zusätzlich, es wird für Deutschland wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, aber sagen wir mal 30, 40 Milliarden Euro pro Jahr an Geld, was Deutschland an die Europäische Union zahlt, im Vergleich zu über 1.000 Milliarden Euro. Also über diese Größen, über diesen Vergleich sprechen wir. Ja? Also der allergrößte Teil des Geldes, die die Bundesregierung ausgibt, geht nach wie vor nach Deutschland, geht nach wie vor an deutsche Unternehmen, geht nach wie vor an deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also wenn man das vergleicht, ist relativ klar, wenn wir über Solidarität sprechen, dann ist das zum überwiegenden Teil immer noch national und nicht europäisch.
Was ja in dieser Situation ganz interessant ist, ist, die meisten lautesten Kritiker dieser Aktion kommen ja gar nicht aus Deutschland, was man ja durchaus auch hätte erwarten können, sondern in diesem Fall sind es vor allem bisher Österreich und Dänemark, die sich sehr lautstark zu Wort gemeldet haben. Denen geht es vor allem darum, wie diese Gelder dann an die betroffenen Regionen weitergeleitet werden, also die Gegenden, in denen es eben diese Probleme gibt. Da geht es dann um die Frage, ob das eben Kredite sind oder wie ja jetzt in diesem deutsch-französischen Plan vorgesehen, eben ja quasi direkte Überweisungen, also Geldgeschenke sozusagen. Warum ist gerade der Punkt für diese Kritiker so wichtig?
Ja, der Punkt ist den Kritikern wichtig, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass der Österreicher oder auch der Deutsche, sind auch viele deutsche Kritiker darunter, den Italienern Geld gibt. Die sollen das mal alleine stemmen. Die sollen das mal alleine machen. Wieso sollen wir denn Geld nach Italien überweisen? Jetzt sind zwei Dinge, glaube ich, wichtig. Einmal, wenn man über diesen Fonds spricht, diese 500 Milliarden Euro, ist es ja nicht so, dass 500 Milliarden Euro nur nach Italien, nach Griechenland, nach Spanien gehen. Sondern der größte Teil dieses Geldes geht dorthin zurück, wo er eingezahlt wurde. Sprich, wahrscheinlich, das wissen wir im Augenblick nicht, 60, 70, 80% des Geldes, die Deutschland einzahlt, kommen letztlich nach Deutschland zurück. Denn das Geld soll den am stärksten betroffenen Regionen und den am stärksten betroffenen wirtschaftlichen Sektoren und Branchen zugutekommen. Also, wenn jetzt in Deutschland ein Hotel oder eine Gastronomie oder das sind jetzt mal zwei Sektoren in große Schwierigkeiten kommen, das wissen wir, wie schwierig das gerade auch in Deutschland ist, dann heißt es nicht, nee, aber nur die italienische Gastronomie kriegt hier Geld. Nee, auch die deutsche Gastronomie kriegt dadurch Geld. Auch in Deutschland kriegen viele andere Branchen dadurch Geld und Projekte, gerade Investitionsprojekte werden dadurch finanziert. Also das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu unterstreichen. Der größte Teil bleibt im eigenen Land. Aber auf die Kritiker zu sprechen zu kommen, ja, es gibt einen Transfer. Wir Deutschen, Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, werden netto gesehen mehr Geld an Italien zahlen müssen, als das, was wir zurückbekommen. Das ist gar keine Frage. Und da müssen wir letztlich uns auch ehrlich machen und darüber sprechen, worum geht eigentlich Europa? Geht Europa nur darum, dass man mal Sachen zusammen macht, wenn es gerade bequem ist und schön ist und wenn man davon kurzfristig große Vorteile kriegt? Oder steht man in Europa auch zusammen, gerade dann, wenn es schwierig wird und steht füreinander ein? Und was mich an dieser Diskussion sehr ärgert, ist, dass viele vergessen, ich will jetzt nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg kommen, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland massiv Hilfe von anderen bekommen hat, nicht nur von den USA, sondern auch aus anderen europäischen Ländern, sondern ich will gar nicht so weit zurückgehen, sondern einfach mal vor 15, 20 Jahren schauen, als Deutschland der kranke Mann Europas war. Da haben alle auf uns geschaut und gesagt, die Deutschen kriegen das nicht hin. Die haben 5 Millionen Arbeitslose, 12%, während der Rest Europas boomt und gut, richtig gut läuft. Und die anderen Europäer haben uns damals massiv geholfen, weil deren Wirtschaft gut lief. Die haben unsere Güter gekauft, unsere Autos, unsere Maschinen. Wir konnten damals mit einem sehr, sehr starken Export in andere europäische Länder viele Jobs in Deutschland sichern, viel Wohlstand in Deutschland sichern. Auch das ist Teil der Solidarität. Also ich glaube, wenn man darüber spricht, was ist Europa? Dann hat das natürlich was mit Solidarität zu tun, mit gemeinsamen Werten, dass man zusammensteht zu tun. Aber das ist auch pures Eigeninteresse zu verstehen. Wir Deutschen profitieren davon, wenn auch es in Italien gut läuft oder umgekehrt gesagt, wenn wir ein Problem in Italien haben, weil die von der Pandemie so stark betroffen sind und der Staat seine Schulden nicht mehr bedienen kann oder die Menschen arbeitslos werden oder die Unternehmen pleite gehen, dann haben auch wir in Deutschland ein Riesenproblem. Denn die Hälfte unserer Wirtschaftsleistung sind Exporte, über die Hälfte der Exporte gehen nach Europa. Also wenn ein deutscher Automobilhersteller oder Maschinenhersteller Vorleistung braucht, dann kriegt er die häufig aus anderen europäischen Ländern. Und wenn diese Unternehmen es nicht mehr gibt und die pleite sind, dann kann der deutsche Hersteller auch seine Maschine oder sein Auto nicht herstellen. Also wir sind wir leben nicht auf einer Insel, wir sind nicht isoliert hier in Deutschland. Deshalb ist dieser Akt des Wiederaufbaufonds eben natürlich ein Akt der Solidarität, ja, aber es ist auch ein Akt aus Eigeninteresse zu verstehen, wir wollen hier unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen sichern. Deshalb aus jeder Perspektive, wie Sie drauf schauen, ist es extrem klug, den Schwächeren, den Nachbarn zu helfen, die in Notlage sind, weil man letztlich sich damit auch selber hilft.
Dieser Vorschlag kommt eine Woche vor dem offiziellen Vorschlag der EU-Kommission für diesen Wiederaufbaufonds. Die EU-Kommission wurde ja im April damit beauftragt, einen konsensfähigen Entwurf für einen Corona-Wiederaufbaufonds vorzulegen. Warum, glauben Sie, sind diese beiden Länder, sind also Deutschland und Frankreich, jetzt vorgeprescht? Also warum haben die eine Woche, bevor wir ohnehin den offiziellen Vorschlag kriegen, ihren Vorschlag vorgelegt, der ja nach dem, was man hört, auch relativ ähnlich dem ist, was die EU-Kommission davor hat?
Es ist extrem schwierig, in Europa mit 27 Ländern, 27 Nationen, 27 nationalen Regierungen, die alle ihren eigenen Kopf haben, alle eigenen Interessen haben, einen gemeinsamen Vorschlag durchzusetzen, der eine Einstimmigkeit hervorbringt. Denn darum geht es. Wenn nicht alle 27 sagen, ja, genau so wollen wir es machen, dann geht nichts durch. Also wenn Malta den Finger hebt und sagt, nee, so nicht, dann geht es nicht. Dann können auch Deutschland und Frankreich sich auf die Hinterfüße stellen und sagen, das wollen wir aber trotzdem. Also es geht darum, einen Konsens zu schaffen. Das ist die Schwierigkeit in Europa. Und natürlich haben große Länder wie Deutschland und Frankreich ein großes Gewicht, weil erstens mal ein großer Teil des EU-Budgets aus Deutschland und Frankreich kommt, weil wir die größten Volkswirtschaften haben und weil wir auch politisch natürlich seit Jahrzehnten das größte Gewicht haben. Und alles, was in den letzten 70 Jahren in Europa passiert ist, an Fortschritten geschehen ist, konnte nur passieren, weil Deutschland und Frankreich eine enge Freundschaft, eine enge Partnerschaft haben und gemeinsam Europa vorangebracht haben. Ohne ein deutsch-französisches Abkommen passiert in Europa nichts. Und das verstehen beide. Und deshalb haben beide gesagt, so, wenn wir die Europäische Kommission hier einen Vorschlag vorlegen lassen, dann wird er erstmal von allen zerpflückt. Und wenn ein österreichischer Kanzler Kurz erstmal auf die Europäische Kommission einprügelt, ist es schwierig für die, sich zu wehren. Wenn Angela Merkel und Emmanuel Macron einen Vorschlag vorlegen, dann ist es für Sebastian Kurz deutlich schwieriger, die beiden anzugehen und zu attackieren und zu sagen, was die da gerade für einen Mist gemacht haben. Und das ist die, sehr platten Deutsch, die Logik dahinter, dass beide Regierungen gesagt haben, so, wir müssen vorangehen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Nur so kriegen wir Europa da raus. Und das ist die Wahrheit immer noch. Natürlich haben wir europäische Institutionen, aber die wirklich alle wichtigen Entscheidungen treffen, das sind die nationalen Regierungen. Und ohne Deutschland und Frankreich geht gar nichts.
Also man könnte das Ganze jetzt als einen deutsch-französischen Schutzschirm für die EU-Kommission begreifen, ja?
Ganz genau. Es ist letztlich ein Rückenwind oder man zieht die Kommission so im Prinzip im Windschatten hinter sich her und sagt, okay, arbeitet ihr das mal wieder weiter aus und ihr müsst es nachher auch umsetzen. Es muss ja von der Europäischen Kommission dann gemacht werden und die Gelder verteilt werden und entschieden werden, wer bekommt was, wann und wo. Aber ja, es ist letztlich ein klares Signal, wir stehen für Europa und wir stehen auch hinter der Europäischen Kommission, hinter dem Europäischen Parlament.
Dann lassen Sie uns mal ein anderes Thema angehen. Trotz aller Wiederaufbaufonds, trotz aller Hilfsmaßnahmen, Kurzarbeitergeld und so weiter, wird es natürlich zu Insolvenzen kommen infolge dieser Krise. Das wird viele Menschen aller Altersgruppen treffen. Es gibt aber natürlich jetzt gerade bei den jungen Arbeitnehmern Menschen, die vielleicht während der letzten Finanzkrise noch gar nicht am Arbeitsmarkt waren oder vielleicht ihren Abschluss gemacht hatten, die jetzt ja keine Erfahrung dieser Realität des Jobverlustes haben, die sich damit noch nie auseinandersetzen mussten. Was sagt man so jemandem? Was sagt man jemandem, der sich in dieser Situation befindet, damit man ja quasi nicht in die Hoffnungslosigkeit absinkt?
Ich glaube, es sind zwei Botschaften wichtig an die Menschen, die sich jetzt Sorge machen um ihre Zukunft, vor allem junge Menschen, die sagen, kann ich denn hier überhaupt wieder Fuß fassen? Einmal eine optimistische Botschaft und einmal auch eine skeptische und pessimistisch will ich nicht nennen, aber schon eine ehrliche und kritische Botschaft. Und die optimistische Botschaft ist, dass man mal ein halbes Jahr zurückschaut. Deutschland hat einer der dynamischsten, gesundesten Volkswirtschaften, die wir in Europa und in der Welt hatten. Deutschland hat in den letzten 10 Jahren einen Wirtschaftsboom erlebt, den wir seit den 60er, seit den 70er Jahren eigentlich nicht mehr hatten. Wir haben über 5 Millionen Jobs wurde in Deutschland geschaffen. Die Löhne und Einkommen sind stark gestiegen, auch für Menschen mit geringeren Einkommen. Ja, auch durch den Mindestlohn, der 2015 eingeführt wurde. Aber das waren 10 gute Jahre, wo viele Menschen in Arbeit gekommen sind. Die Löhne sind gestiegen, viele Jobs sozialversicherungspflichtig. Also ja, klar gibt es immer noch prekäre Jobs und gibt immer noch schlecht bezahlte Jobs. Aber es ist vieles Gutes passiert. Und vor allem ist Deutschland im internationalen, globalen Vergleich sehr wettbewerbsfähig. Also wir mussten uns jetzt keine Sorgen machen, dass wie vor 15, 20 Jahren, als Deutschland der kranke Mann Europas war, dass wir hier abgehängt werden, dass die anderen uns, dass sie uns aus dem Markt drängen oder die Unternehmen pleite gehen, die deutschen Unternehmen, weil sie im globalen Wettbewerb nicht bestehen können. Wir hatten auch, ja, bis ins letzte Jahr hinein, fast 1 Million offener Jobs. Viele, viele deutsche Unternehmen haben Fachkräfte gesucht, gesagt, wir brauchen Leute, wir haben zu wenig. Das ist für mich die optimistische Botschaft. Diese Krise hat daran ja erstmal nichts Grundlegendes geändert, dass wir eine gute Wirtschaftsstruktur haben. Und diese Pandemie, diese Krise ist ja nichts, was zustande gekommen ist, weil, wie bei der globalen Finanzkrise, es grundlegende Probleme in der Wirtschaft gab. Sondern diese Krise ist durch, ja, wie gesagt, durch ein Virus, durch etwas zustande gekommen, was erstmal nichts mit der Wirtschaft zu tun hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt gute Gründe, optimistisch zu sein, dass nach der Krise, sicherlich jetzt nicht ab nächstem Jahr wieder, sondern dann auch, es wird ein bisschen dauern, aber die Wirtschaft wieder hochläuft, wieder sehr gut laufen wird, wieder viele Jobs schaffen wird und dass die Unternehmen wieder Fachkräfte suchen werden. Also es wird gute Jobs geben, da bin ich fest überzeugt. Zumal wir in Deutschland auch einen demografischen Wandel haben. Also es wird viele Menschen gehen, die in Rente gehen. Das ist eher ein Problem für die Unternehmen, denn in die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegbrechen, weil die halt die Altersgrenze erreichen. Und auch das ist natürlich eine Chance für junge Leute. Also die Chancen werden da sein. Die pessimistische und skeptischere Botschaft ist sicherlich eine, dass diese Jobs woanders entstehen werden, als wo sie heute sind. Beispiel Gastronomie. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Restaurants und Kneipen und Bars und Geschäfte, auch Einzelhandel, dass alle überleben werden. Es ist sogar recht wahrscheinlich, dass wir in dieser Branche deutlich weniger Jobs in der Zukunft haben werden. Und das bedeutet konkret für die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, für einige wird es heißen, ihr müsst euch umorientieren, ihr müsst euch woanders Arbeit suchen. Und das wird Flexibilität erfordern, wird für einige bedeuten, sie werden eine Ausbildung machen müssen, vielleicht sich umschulen lassen müssen, auch noch mit in ihren 30ern oder 40ern dann in den sauren Apfel beißen, sagen, ich muss was anderes machen, was anderes lernen. Aber nochmals, auch mit der Chance, eine bessere Zukunft zu haben, einen besseren Job mit besseren Einkommen. Welchen Branchen ist das? Ich nenne jetzt mal zwei. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Alle Unternehmen, die mit Online-Dienstleistungen zu tun haben, werden massivst Leute suchen, haben sie eh schon in der Vergangenheit getan, aber das wird nochmal zunehmen. Und Beispiel auch Pflege. Wir haben in Deutschland fast 900.000 Menschen, die beruflich in der Pflege tätig sind. Wir haben mittlerweile kapiert, also Politik und auch Gesellschaft, dass diese Leute systemrelevant ist, also wie wichtig und wertvoll es ist, was diese Menschen machen. Gerade durch den demografischen Wandel wird eine riesige Nachfrage entstehen. Ich hoffe sehr, dass diese Berufe auch in der Zukunft besser entlohnt werden, dass sie auch wirklich finanziell den Respekt bekommen, den sie vom Ansehen her eigentlich auch haben. Also das sind zwei konkrete Beispiele, wo ich sagen würde, ja, es wird Flexibilität eine Veränderung verlangen, aber wir können es auch als Chance verstehen und für viele wird es eine Chance sein, sich zu verändern und auch zu verbessern.
Was kann man jetzt konkret tun, um ja vielleicht sich da zu rüsten oder sich besser auf diese Realität, mit der man dann irgendwann rechnet, vorzubereiten?
Das Erste und Allerwichtigste ist, dass Menschen sich überlegen, was macht mir Spaß? Was möchte ich machen? Was gibt mir Erfüllung? In welchem Berufszweig könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, wenn es in dem Beruf, in dem ich jetzt arbeite, vielleicht nicht weitergeht oder nicht so weitergeht, dass ich sage, das passt für mich, kann ich mir vorstellen. Also holen Sie sich Hilfe, holen Sie sich Rat. Gehen Sie zu Freunden, Bekannten, gehen Sie zur Berufsberatung. Also das klingt zwar komisch, aber gehen Sie zu Profis und lassen sich beraten, was habe ich für Optionen. Denn was viele nicht wissen, es gibt auch sehr viel Unterstützung für Fortbildung. Das wird auch finanziert. Wenn Sie zum Staat gehen, zum Arbeitsamt, zum Jobcenter gehen und sagen, das mache ich gerade, möchte mich umbilden, möchte mich weiter qualifizieren, dann kriegen Sie die finanzielle Hilfe, dann kriegen Sie den Kurs und kriegen Sie ihn bezahlt. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das jetzt leicht ist, aber es gibt eine Menge Unterstützung. Und für mich ist es wichtig, immer wieder zu unterstreichen, dass man sich diese Unterstützung holt und diese Hilfe holt und jede Hilfe, die man bekommen kann, um dann zu überlegen, wo könnten Chancen entstehen, wohin könnte ich mich orientieren und dann anfangen, sich zu bewerben. Zu sagen, das möchte ich machen, da möchte ich mich hinorientieren. Ich glaube, klar, es ist auch so ein bisschen, man wird ja nicht der Einzige sein, der jetzt auf diese Idee kommt, sondern es werden sich ganz, ganz viele heute oder in den letzten 2 Monaten beim Lockdown gefragt haben, wie geht's denn mit mir und meiner Familie weiter? Was kann ich denn machen? Was muss ich denn machen? Das ist ja gut, dass Leute sich darüber Gedanken machen. Und mein Rat wäre, nicht zu lange zu warten, sondern zu versuchen, das umzusetzen. Klar, es wird ein bisschen dauern. Nicht alle Unternehmen sagen jetzt, wir suchen Händeringend nach Auszubildenden. Problem hatten wir in den vergangenen Jahren, dass viele Unternehmen gerne mehr Azubis und Azubinis, also Auszubildende, gehabt hätten, die aber nicht finden konnten, weil es einfach zu wenig jüngere Menschen gibt. Das ist auch eine Chance für Menschen, wie gesagt, die mittleren Alter sind. Also das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig zu sagen. Nur weil ich irgendwie 35 oder 40 bin, heißt es nicht, dass mein Berufsleben zu Ende ist, sondern auch da kann sich ein Umstieg durchaus lohnen und besser selber jetzt die Initiative ergreifen, überlegen, was kann ich tun, als zu warten, bis dann wirklich das Unternehmen vielleicht in 1, 2, 3 Jahren dann pleite geht und ich dann vor der Schwierigkeit stehe. Also ja, der Rat ist mit Mut, mit auch mit ja der Perspektive, dass es durchaus vielleicht auch genauso gute oder bessere Alternativen gibt zu dem, was ich jetzt mache. Ich glaube, das ist so wichtig im Hinterkopf zu halten, wenn ich mich jetzt neu orientiere.
Vom Konkreten zum Abstrusen. Wenn wir uns angucken, was gerade an den Börsen los ist. Die Börsen haben nach dem Ausbruch der Corona-Krise massiv an Wert verloren. Also Ende Februar waren wir knapp unter der 14.000-Zähler-Marke. Einen Monat später waren wir bei 8.500. Mittlerweile hat sich das wieder etwas relativiert und wir sehen teilweise auch sehr starke Anstiege. Jetzt etwa am Montag um fast 6% sind die Kurse da gestiegen. Mittlerweile sind wir so bei 11.000 und ein paar zerquetschten. Sie als Ökonom, nehmen Sie die Börse eigentlich noch als wirtschaftlichen Indikator ernst?
Nein, nicht wirklich. In solchen Zeiten ist die Börse so ein bisschen wie eine Lotterie, wie ein Roulette, wo jeder zockt und wo die Börse hat eigentlich nichts mit der Wirtschaft zu tun. In solchen Zeiten sind die völlig losgekoppelt. Eine Börse ist so ein bisschen wie ein Schönheitswettbewerb. Also es ist gar nicht so wichtig, was Sie glauben, wer der schönste Mensch ist jetzt im Raum, sondern das, was wichtig ist, was glauben alle anderen, wer der schönste Mensch im Raum ist. Und wenn alle anderen glauben, der Börsenkurs geht hoch, weil das ist jetzt alles klasse und jetzt können wir da richtig investieren. Und Sie persönlich glauben, nein, der geht runter bei so einer Wirtschaft, kann doch, wo alles wegbricht und die Wirtschaft um 30% im zweiten Quartal schrumpft, kann auch die Börse nicht steigen, dann ist es ziemlich egal, wenn Sie das glauben. Denn solange genug andere glauben, dass es hochgeht und Aktien kaufen wie die Weltmeister, dann wird der Kurs hochgehen. Deshalb hat Börse sowas, das ist so ein Herdenverhalten. Ja, das ist, jetzt habe ich es mit dem Bild des Schönheitswettbewerbs verglichen oder auch, man kann es mit einem Rudel Schafe vergleichen, die im Prinzip, wenn ein Schaf vorne anfängt zu laufen, dann laufen alle hinterher, egal wo das hinläuft. Und wenn es über die Klippe springt, dann springt es über die Klippe und alle hinterher. Also das ist ein, das ist in so einem so Markt, der so spezifisch ist, ist das die Beschreibung. Und wir wissen, Sie haben es ja eben beschrieben, man sieht ja die Irrationalität der Börse. Und Sie haben es ja eben beschrieben, ja, der Kurs bricht massiv ein und erholt sich dann wieder. Was interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wann er eingebrochen ist. Der ist erst Ende Februar eingebrochen. Also all das, was in China im Januar und ersten Hälfte Februar passiert ist und in Südkorea, haben die Börsen völlig ignoriert, haben das überhaupt nicht angeschaut und gesagt, ja, es ist in China, in Korea, und haben das Risiko, dass das nach Europa und weltweit sich ausbreiten könnte, völlig ignoriert. Und dann auf einmal kamen die ersten Fälle in Italien und das war so der Punkt, wo dann auf einmal alle aufgewacht sind und gesagt, oh, um Gottes Willen, jetzt ist es hier. Und dann, wie diese Herde Schafe, laufen sie alle los und springen über die Klippe oder laufen gegen die Wand. Und dann stürzt innerhalb von wenigen Tagen, wir hatten ja Tage, in denen die Börse um 12% an einem Tag eingebrochen ist. Ja, also wahnsinnige Korrekturen. Und das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie an einem Tag irgendetwas passiert, was der Wirtschaft jetzt 5% oder 10% Wirtschaftsleistung rauben würde, sondern das war einfach so ein Aufwachen, so eine Realisierung. Und das Gleiche sehen wir jetzt, die Märkte sind meiner Ansicht nach völlig überbewertet, haben nichts mit dem Wert einer oder mit dem Ausblick der Wirtschaft zu tun, sondern das, was wir im Augenblick an den Börsen sehen, ist letztlich nichts anderes als das Spiegelbild der Zentralbankpolitik, der Geldpolitik. Denn alle Notenbanken der Welt pumpen ja unglaublich viel Geld in ihre Finanzsysteme. Ja, die Europäische Zentralbank gibt den Banken ganz viel Geld, um zu sagen, bitte, bitte vergebt dieses Geld als Kredite an Unternehmen, die jetzt das Geld brauchen, um durch die Krise zu kommen. Bitte, bitte gebt das Geld an die Konsumenten, die es jetzt brauchen, um da weiter ihre Investitionen oder Ausgaben tätigen zu können, um überleben zu können. Und leider ist es ja so, dass viele der Banken sagen, ja, ein bisschen des Geldes geben wir dann schon weiter. Also das passiert schon, das ist jetzt nicht, dass es ineffektiv ist. Aber viel des Geldes landet dann eben nicht bei den Unternehmen und bei den privaten Bürgerinnen und Bürgern, sondern landet dann im Finanzsystem, mit dem letztlich spekuliert wird. So muss man es nennen. Und deshalb ist dieser Börsenkurs im Augenblick kein Abbild der Wirtschaft, sondern ein Abbild der Finanzierungsbedingungen, die natürlich durch die Zentralbanken extrem expansiv ist.
Das Bild des Schönheitswettbewerbs in der Herde der suizidalen Schafe ist wirklich wunderschön. Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der bekannte Aufruf: Wenn Sie diesen Podcast hören wollen, dann können Sie das natürlich auf sämtlichen gängigen Plattformen tun. Da können Sie ihn dann auch sehr gerne abonnieren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns immer über eine E-Mail und zwar an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.